Also diese Aufmerksamkeit, die wir dann uns selber geben in so einer Situation, die ist, glaube ich, menschlich nachvollziehbar, aber wahrscheinlich ungünstig, weil sie eben eher dazu führt, dass das Stressniveau steigt. Und wo Stress steigt, da nimmt auch Angst zu.
Sport ist etwas, was fürs Herz ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man das vermeidet, man einfach eben sozusagen eigentlich eher wieder auch ein riskantes Verhalten sozusagen zeigt.
Also ruhig das Herz auch mal belasten.
Richtig,
also
richtig.
Wenn wir traurig sind, sprechen wir oft von Herzschmerz. Wenn wir verliebt sind, fühlt es sich an, als würde unser Herz hüpfen. Und wenn die Angst uns überfällt, dann rast es, kann stolpern und fühlt sich eng an. Obwohl unsere Gefühle im Gehirn entstehen, spüren wir sie oft doch am deutlichsten im Herzen. Es ist so viel mehr als nur eine Pumpe. Es ist Symbol, Projektionsfläche und manchmal eben auch der erste Ort, an dem sich unsere seelischen Erschütterungen zeigen. Aber warum ist das eigentlich so? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Kopfsache. In unserer aktuellen Staffel dreht sich alles um das Thema Schmerz, körperlich wie seelisch. Und heute schauen wir auf ein Organ, das für beides steht, das Herz. Wir sprechen über die sogenannte Herzneurose, über das Broken Heart Syndrom, über die Angst vor dem plötzlichen Herztod und darüber, wie seelischer Schmerz seinen Weg in den Körper findet. Dabei geht es auch um Symptome wie Herzrasen oder Brustenge, die sich im Zusammenhang mit einer Panikattacke zeigen. Plötzlich überwältigend und oft kaum von einem echten Herzinfarkt zu unterscheiden. Ich bin Claudia Noack, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation im TWW, Host von Diagnose Kopfsache, und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Über die eingangs genannten Themen spreche ich heute mit Dr. Claudia Schad und Dr. Ramin Safairat. Beide arbeiten als Oberärzte in der psychosomatischen Klinik des TWW und begegnen regelmäßig Menschen, die mit unklaren und beängstigenden Herzsymptomen zu ihnen kommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute dabei seid.
Herzlichen Dank.
Danke. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Wie häufig kommt es denn eigentlich vor, dass Patientinnen mit kardiologischen Symptomen in die psychosomatische Klinik zu euch kommen, weil bislang bei ihnen für ihre Beschwerden keine körperliche Ursache gefunden werden konnte? Und von welchen körperlichen Empfindungen berichten diese Patientinnen ganz konkret?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, welche Patienten zu uns kommen, die auch Herzsymptome haben im Rahmen ihrer sonstigen Beschwerden und bei welchen Patienten es so sehr, sage ich mal, gezielt jetzt oder vorrangig um Herzbeschwerden geht. Ich glaube, die meisten Patienten in der psychosomatischen Klinik haben in irgendeiner Form auch kardiale Beschwerden, sei es Herzrasen, Herzstolpern, was wahrgenommen wird, irgendwie auch diffuse Druckgefühle, stechende Schmerzen, irgendwie so etwas. Und ich glaube, das hat schon eine Ursache darin, du hattest es ja in der Einleitung schon gesagt, dass das Herz eben auch eine große symbolische Bedeutung in unserem Kulturkreis, auch in anderen sicherlich hat. Aber ich glaube, bei uns steht das Herz schon so für das Leben an sich. Und es ist ja auch das Organ, was wir auch besonders deutlich mit dem Leben verbinden, insofern, dass irgendwie ein Menschen klar ist, wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann ist man tot, dann stirbt man. Und man kann eben die Funktion dieses Organs im Vergleich zu anderen Organen auch deutlich besser spüren, wenn man sich darauf konzentriert. Also man weiß schon irgendwie auch, also Leber ist auch wichtig, ohne Leber kann man irgendwie nicht leben, aber was sie den ganzen Tag so macht, das kriegt man ja auch nicht mit. Das ist beim Herzen anders und insofern ist es, glaube ich, also das erklärt schon auch die Häufigkeit von kardialen Beschwerden in der psychosomatischen Klinik. Also insofern wäre meine Antwort, ich glaube, die allermeisten Patienten sind in irgendeiner Form, haben auch Symptome, die das Herz-Kreislauf-System betreffen. Seltener dann Patienten, bei denen es wirklich so ganz ausgeprägt im Sinne von einer Herzneurose um die Herzbeschwerden an sich geht.
Mhm. Nun kommen ja auch viele Patientinnen erstmal zu euch mit verschiedenen Beschwerden und können eben auch Herzbeschwerden sein. Und eine organische Ursache wurde erstmal ausgeschlossen. Dann kommen die ja erstmal zu euch oft in die Psychosomatik. Wie gehen die meisten denn damit um, wenn man sagt, naja, es könnte die Psyche sein? Wir finden keine organische Ursache. Es könnte was Seelisches sein.
Ich kann gerne auch nochmal auf das Erste, was Ramin gerade gesagt hat, auch eingehen. Das Herz selbst hat eben einfach so eine zentrale Rolle tatsächlich im Körper. Und das, was Ramin auch schon sagte, dass man das so spürt und spüren kann, klassischerweise auch, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man mehr nachdenkt, spürt man es doll oder vielleicht auch viel stärker und interpretiert da eben auch hinein, dass da irgendwelche Sachen vielleicht nicht in Ordnung sind, denn ein Stolpern ist auch mal normal tatsächlich, aber das muss man erstmal für sich erkennen, dass es eben normal sein kann.
Ja, und zu der Frage, wie Patienten reagieren, das kann man, glaube ich, nicht so eindeutig sagen. Das ist ja individuell. Ich glaube, bei vielen, die aber da sehr belastet sind, ist es natürlich schon typisch, dass es erstmal eine Beruhigung gibt durch diese Untersuchung und durch die Rückmeldung. Da ist jetzt erstmal nichts zu finden. Und dabei bleibt es dann aber nicht, sondern sozusagen mit zeitlichem Abstand zu den Untersuchungen, vielleicht auch mit neu wahrgenommenen Beschwerden, kommt dann die Angst zurück. Und insofern ist es schon auch nicht so selten, dass wir Patienten in der Klinik aufnehmen, wo man eigentlich weiß, es ist alles abgeklärt worden, teilweise also Herzkatheter und alle Untersuchungen gemacht. Und dennoch gibt's ja vielleicht dann neue Beschwerden, andere Beschwerden oder es ist doch wieder so ein Zweifel da. Und da muss man dann, glaube ich, gucken, wie holt man Patienten, Patientinnen da ab. Also einerseits wollen wir, sage ich mal, unnötige Untersuchungen vermeiden, um nicht, also jede Untersuchung oder die meisten zumindest haben ja auch potenziell Risiken oder also sind einfach nicht sinnvoll, wenn es keine Indikation gibt. Auf der anderen Seite hilft es, glaube ich, solchen Patienten auch nicht, wenn man von vornherein sagt, das müssen wir jetzt alles nicht machen. Das können Sie mal vergessen. Das ist doch alles schon passiert. Also irgendwie zu schauen, wo holt man jemanden ab? Wo steht jemand? Wie findet man so ein bisschen eine Balance aus? Darauf eingehen, jemanden ernst nehmen, auch wirklich vielleicht nochmal zu überlegen, ist denn noch irgendwas offen? Das gibt's ja manchmal auch, das Phänomen, dass Patienten mit so dicken Krankenakten kommen, dass man von vornherein denkt, da ist ja alles schon gemacht. Und wenn man dann nochmal genauer nachdenkt, fällt einem manchmal auf, ach, irgendwas fehlt tatsächlich noch. Also das gibt's ja auch. Also ja. Insofern würde ich sagen, das Versuchen, also ernst zu nehmen und auch wirklich nochmal innerlich zu prüfen, ist denn noch was offen? Und andererseits auch den Raum aufzumachen für welche Möglichkeiten haben wir denn darüber hinaus jetzt hier. Also es ist ja auch eine Chance, in der Klinik zu sein, die man sonst nicht hat.
Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Du hast den Begriff Herzneurose schon genannt. Und bei meiner Recherche in Vorbereitung auf die Folge bin ich eben auch auf diesen Begriff Herzneurose, den ich vorher nicht kannte, oder / Herzangst gestoßen. Welche körperlichen, aber eben auch psychischen Symptome treten bei einer Herzneurose auf? Was ist das eigentlich?
Also ich würde sagen, was eine Herzneurose ausmacht, ist letztendlich eine Angststörung, würde ich sagen, aber eine Angststörung, die deutlich mehr körperlich wahrgenommen wird. Mhm. Also die Patienten gehen ja eben davon aus, die Ursache ist das Herz, es gibt eine in irgendeiner Form körperliche Erkrankung am Herzen. Das ist ja bei Patienten, die sonst unter Ängsten leiden, nicht unbedingt so. Da können ja die Patienten durchaus sagen, ich habe ganz viele Ängste und das ist vielleicht eher ein psychischer Prozess oder eine Schwierigkeit. Und das, glaube ich, macht es besonders, dass diese Patienten, Patientinnen eben wirklich doch die große Angst haben, da ist eine nicht erkannte Herzerkrankung. Also insofern würde ich sagen, dass das Hauptsymptom ist die Angst und dann kann es natürlich im Rahmen dieser Ängste letztendlich zu allen Symptomen kommen, die man auch von koronarer Herzerkrankung, vom Herzinfarkt kennt, also Druck auf der Brust, mit Ausstrahlung in den Arm, Herzrasen, Kaltschweißigkeit, also letztendlich alle Symptome, die sozusagen im Rahmen von körperlichen Herzerkrankungen auftreten können, die kann man prinzipiell auch dort wiederfinden.
Mhm. Genau, auch sozusagen einfach da noch auch mit dazu. Im Prinzip ist es so, dass eben auch eine Luftnot auftreten kann, die sozusagen klassischerweise auch im, wenn tatsächlich ein Herzinfarkt oder wie es erwähnt wurde, eben eine koronare Herzerkrankung vorliegt, auftreten können. Und das macht es einfach auch schwierig zu differenzieren, klassischerweise.
Mhm. Kann man relativ pauschal, obwohl es ein doofes Wort ist, sagen, welche emotionalen oder biografischen Belastungen hinter so einer Herzneurose stecken können? Oder ist das doch sehr individuell? Also du hast ja auch gerade erwähnt, es geht oft einher mit einer Angsterkrankung. Also die Ursache ist eigentlich eine Angsterkrankung. Aber gibt es da so Muster, die euch immer wieder begegnen in der Diagnostik?
Also was man... Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, das sind sozusagen die Ursachen und so ist es bei allen Menschen. Das ist ja in solchen Behandlungen, wie wir die haben, schon auch irgendwie immer der Ansatz, jeden möglichst individuell zu verstehen. Ich glaube, man kann aber schon sagen, es gibt so gewisse Häufungen oder gewisse Konstellationen, die es wahrscheinlicher machen. Da kann man vielleicht schon sagen, und das kann man sich ja auch vorstellen, wahrscheinlicher wird es, wenn man in irgendeiner Form Krankheit in der Familie schon erlebt hat. Also sei es, man kommt vielleicht aus einer Herkunftsfamilie, wo es einfach viele kranke Familienmitglieder gab oder wo Krankheit ein großes Thema war. Oder vielleicht auch Menschen, die als Kind selber längere Zeit irgendwie krank waren. Das macht es sicherlich wahrscheinlicher. Vielleicht auch noch, wenn es dann so aus so Krankheitssituationen heraus vielleicht auch was sehr Behütendes gibt im Elternhaus. Also dass die Eltern dann vielleicht gerade auch sehr ängstlich sind, sehr vorsichtig, was körperliche Symptome angeht, immer besorgt. Auch das kann natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und im späteren Lebensalter oder natürlich auch, also was erlebt man dann? Also es ist ja auch nachvollziehbar, dass wenn jetzt im Familienumfeld jemand verstorben ist an einem Herzinfarkt, an einer Herzerkrankung, dass es das wahrscheinlicher macht, wenn es eh eine ängstliche Disposition gibt, dann auch solche Beschwerden zu entwickeln.
Okay, man ist nochmal anders sensibilisiert, ja, eben für absolut. Dieses eine Thema und dann vielleicht auch für dieses eine Organ oder so. Ne? Wir haben zwar über die psychologischen Aspekte jetzt auch schon gesprochen, dennoch, wenn ich Beschwerden am Herzen spüre und denke, irgendwas ist nicht so richtig in Ordnung und vielleicht auch noch keine ärztliche Vorgeschichte habe, ab wann ist es denn ratsam auch zu sagen, ich lasse das jetzt mal ärztlich abklären, wahrscheinlich zuallererst bei meinem Hausarzt, bei meiner Hausärztin, also internistisch. Wo würdet ihr sagen, an welchem Punkt sagt man, da sollte man jetzt mal genauer körperlich hinschauen? Vielleicht an dich, Claudia.
Ja. Es ist in der Tat, das habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt, es ist in der Tat schwierig zu differenzieren, ob da vielleicht doch auch etwas mehr dahinter steckt. Das heißt sozusagen im Umkehrschluss, dass man klassischerweise am besten doch eine ärztliche Vorstellung sozusagen vornimmt und im Zweifel tatsächlich, wenn die Situation auch hochakut ist, eben auch eine Vorstellung in der Notaufnahme vornimmt. Denn es ist sowohl für den Laien als auch für den Arzt oder die Ärztin, die in so einer Notaufnahme steht und den Patienten oder die Patientin in Empfang nimmt, nicht zu differenzieren, ist das jetzt wirklich eine somatische Ursache oder ist es eben die Angsterkrankung, die es auslöst tatsächlich. Und da hilft im Zweifel eben auch dann einfach nur eben die Diagnostik in der Form, dass man Laborkontrollen macht, dass man ein EKG schreibt, um dorthin zu kommen, dass man sagen kann, okay, hier ist wirklich nichts Akutes.
Also ich glaube, bevor man auch so dahin kommt zu sagen, ich habe eine Angsterkrankung, also man selber diagnostiziert es wahrscheinlich eher nicht sofort, sondern man spürt ja erstmal die Symptome und denkt, boah, das fühlt sich gerade nicht gut an, das muss ich mal abklären lassen. Also das sollte man dann schon unbedingt tun, oder?
Absolut, sozusagen, also ein Engegefühl oder eine Luftnot, die auftritt, ist es etwas, was abzuklären ist. Ja. Wenn so etwas sozusagen nur wenige Sekunden zum Beispiel auftritt und sich auch wieder beruhigen lässt, man sich klassischerweise auch selbst beruhigen kann oder durch sein Umfeld beruhigen kann, dann ist es nicht unbedingt etwas, was hochakut zum Beispiel eben in der Notaufnahme anzusehen ist oder abzuklären ist, aber die akuten Fälle, die sollten in einer Notaufnahme vorstellig werden, klassischerweise.
Ja, ich glaube, gerade bei diesem Krankheitsbild passiert es schon auch, weil das ja nicht bei wenigen Patienten eigentlich so beginnt, dass ganz akute Beschwerden da sind und tatsächlich die Angst besteht, ich habe jetzt gerade einen Herzinfarkt oder so und dann führt das natürlich eh meistens oder würde ich sagen, ja, in allen Fällen irgendwie letztendlich zu einer Vorstellung. Und dann ist, glaube ich, die Frage, wie geht's danach weiter? Also was ja dann oft passiert ist, wenn man festgestellt hat, jetzt gibt's körperlich keine Ursache, die das erklären kann. Sagen wir mal so, wenn man jetzt vielleicht sonst psychisch gut aufgestellt ist, kann man das ja annehmen und sagen, ah, okay, gut, dann ist es so und das gerät vielleicht auch wieder in Vergessenheit. Was aber ja, glaube ich, bei den Patienten, Patientinnen passiert, wo es dann eben problematisch wird, ist, dass es so einen zunehmend inneren Fokus gibt auf dieses körperliche Erleben und das sehr genau nachgespürt wird. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Herzen? Wie ist man, oder der Puls wird gemessen oder also es wird begonnen, diese körperlichen Symptome zu kontrollieren, aus so einem vermeintlichen Gefühl, dann bin ich irgendwie auf der sicheren Seite oder dann weiß ich ja, was ist. Und ich glaube, das führt aber in der Regel zum Gegenteil, nämlich, dass wir sehr aufmerksam dafür werden, sehr sensibel. Dann fallen einem Dinge auf, die man vorher nicht bemerkt hat. Und eher steigt das Stressniveau, weil die ganze Zeit irgendwie so das Gefühl da ist, da stimmt vielleicht irgendwas nicht oder was war jetzt dieses Herzstolpern, was ich gerade bemerkt habe oder so. Also diese Aufmerksamkeit, die wir dann uns selber geben in so einer Situation, die ist, glaube ich, menschlich nachvollziehbar, aber wahrscheinlich ungünstig, weil sie eben eher dazu führt, dass das Stressniveau steigt und wo Stress steigt, da nimmt auch Angst zu. Mhm. Das kennt man ja so.
Ja, Stichwort Panikattacke fällt mir da spontan ein. Wer selbst mal eine Panikattacke hatte oder jemanden begleitet hat, der unter einer gelitten ist oder da durchgegangen ist, weiß ja auch, ich spreche aus eigener Erfahrung, weiß ja auch, wie beängstigend Symptome sind. Vor allem, wenn man sagt, boah, mein Herz rast oder es stolpert und ich kriege keine Luft mehr. Betroffene berichten ja auch manchmal so von Todesangst oder rufen dann eben auch den Notarzt, der natürlich auch nicht sofort sagt, hast du eine Panikattacke, ich fahre wieder weg. Und es ist ja auch für Laien total schwierig zu erkennen, das ist jetzt kein Herzinfarkt. Oder ist es vielleicht doch erkennbar? Also du hattest ja auch gesagt, wenn es nach einer Weile wieder weggeht, aber jetzt kann eine Panikattacke ja auch 20 bis 30 Minuten andauern. Das ist jetzt für mich nicht, geht gleich wieder weg. Und in diesem Moment ist es ja sehr schwer, damit umzugehen. Oder gibt es da vielleicht doch etwas, wo ihr Betroffenen sagt, hör mal darauf oder schau mal, wenn du in der Situation bist, das könntest du tun, um rauszukriegen, ist es jetzt wirklich ein Herzinfarkt oder was anderes Schlimmes oder ist es jetzt in Anführungsstrichen nur eine Panikattacke?
Also klassischerweise ist es so, wenn bei wiederkehrenden Vorstellungen in einer Notaufnahme niemals eine somatische Ursache gefunden wurde, dann kann man klassischerweise ja irgendwo nachvollziehen, sowohl auf Laienseite eventuell auch, als auch natürlich klassischerweise auch auf ärztlicher Seite, dass da vielleicht sozusagen ein anderer Ursprung ist als der somatische.
Was ja auch erstmal beruhigend ist, finde ich. Also es ist für jeden natürlich unterschiedlich. Manche sagen, oh Gott, was Psychisches, jetzt geht das los. Aber ich für mich persönlich finde es jetzt erstmal beruhigend. Okay, im Herzen ist jetzt erstmal alles in Ordnung. Ja, aber
Ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwann in ihrem Leben mal eine Panikattacke oder sowas. Also ich glaube, viele kennen das und das ist ja wirklich, gerade wenn es das erste Mal passiert, oft, du hattest das ja auch schon gesagt, mit Todesangst verbunden und dass man dann Hilfe aufsucht oder einen Rettungswagen ruft oder wie auch immer, das glaube ich, das ist auch total nachvollziehbar. Ich sehe es auch so, vielleicht auch eher im sozusagen als Aufgabe dann letztendlich doch. Also wenn mir das jetzt 3, 4, 5 Mal passiert ist und ich immer wieder in der Rettungsstelle bin und festgestellt wird, aber körperlich ist es jetzt nichts, dann ist es vielleicht tatsächlich an der Zeit, sich irgendwo Hilfe zu suchen, weil dann kann es ja sein, ich werde damit alleine auch nicht fertig. Ich gehe jetzt gar nicht so davon aus, dass jeder Mensch bei psychischen Schwierigkeiten irgendwie sofort immer therapeutische Hilfe braucht. Und wenn man einmal in einer belastenden Situation eine Panikattacke hatte und dann kommt es nicht wieder, dann ist das ja auch, dann ist es halt so. Ja, dann gut. Hat man das auch mal erlebt.
Ja.
Die Schwierigkeit wird ja, wenn es wiederkehrend ist, wenn man merkt, das ist ein Problem und ich habe plötzlich Angst, jetzt könnte das passieren und dann fangen Betroffene an, vielleicht nicht mehr so aus dem Haus zu gehen. Gibt dann oft, also typischerweise so Vermeidungsverhalten, zum Beispiel, also oft fängt es dann so an, nicht mehr in Menschenmengen reinzugehen oder besonders Verkehrsmittel, U-Bahn oder so zu meiden, eben aus der Angst, da könnte das wieder auftreten. Und das ist problematisch, weil die Angst dann so eine Tendenz hat, sich immer weiter auszuweiten. Also man könnte ja sagen, gut, dann kann ich nicht mehr U-Bahn fahren, dann ist halt so, nehme ich die Tram oder den Bus. Aber das funktioniert eben auch nur eine Weile. Irgendwann geht gar nichts mehr. Und wenn das sehr chronifiziert ist, ist es eben auch schwierig, da wieder rauszukommen. Also insofern, glaube ich, wäre dann schon die Frage oder für Betroffene, also ja, das ist eine Aufgabe, sich dann da irgendwie Unterstützung zu suchen. Und für Ärztinnen, Ärzte in Rettungsstellen eben vielleicht auch darauf hinzuweisen. Ich glaube, das funktioniert natürlich im Alltag jetzt auch nicht so oft. In der Rettungsstelle ist viel los. Die sind natürlich froh, ist ja auch nachvollziehbar, wenn sie feststellen können, dass da jetzt organisch nichts zu tun ist. Dann sieht ja auch nicht jeder oder diesen Patienten dann immer gleich wieder. Aber das ein bisschen auf der anderen Seite auch im Blick zu haben und den Betroffenen das nahezulegen, sich irgendwie Unterstützung zu suchen, das wäre, glaube ich, wichtig.
Wichtiger Hinweis, ja.
Und da ist klassischerweise eben auch dann gerade in so einem Moment dann wirklich eine gute hausärztliche Versorgung eben auch unglaublich wichtig. Also, dass man eine Anlaufstelle hat, bei der man erstmal aufgefangen werden kann.
Na, wo das vielleicht auch dokumentiert ist und dem Hausarzt oder der Hausärztin dann auffällt, Mensch, du warst jetzt 3 oder 4 Mal wegen dieser einen Sache in der Notaufnahme oder in Untersuchungen. Wir schauen mal, ob es vielleicht ganz andere Ursachen hat. Ne?
Richtig. Man da klassischerweise vielleicht, auch wenn sozusagen einfach schon länger auch eine Verbindung besteht, man denjenigen oder diejenige einfach auch schon ein bisschen mehr kennt, als es eben die Ärztin oder der Arzt in der Notaufnahme können kann.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Und da kann es dann halt therapeutisch hilfreich sein, auch mit den Patienten wirklich zu gucken. In dem Moment kann man natürlich nicht über die Panikattacke nachdenken, aber im Nachhinein gelingt es ja doch oft ganz gut. Und häufig ist es dann doch nicht so, dass es ganz aus dem Nichts kommt, ohne Frühwarnzeichen oder dass man irgendwie einen Bezug dazu herstellen kann, was war an dem Tag eigentlich los, was hat mich belastet. Also das gelingt dann eigentlich doch, vielleicht nicht immer, aber häufig. Und das bringt ja auch die Patienten, Patientinnen in eine Lage, das selber wieder besser kontrollieren zu können und auch Verantwortung für sich zu übernehmen. Weil die Schwierigkeit ist dann ansonsten, das ist ja eh bei Ängsten ein großes Thema, wenn man immer andere zur Angstregulation braucht. Also sei es die Rettungsstelle, dass man dort beruhigt wird oder die Partnerschaft, Familie, die machen das natürlich auch erstmal alle, aber im weiteren Verlauf führt es ja zu Schwierigkeiten. Also das ist ja auch ein häufiges Thema. Deshalb ist es so wichtig für Patienten, Patientinnen in so einer Situation dann irgendwie in eine, in Verständnis zu kommen, was ist da los mit mir und auch selber was an die Hand zu kriegen, wie kann ich mich wieder regulieren, ohne dass ich da dringend auf andere angewiesen bin.
Und vielleicht auch sozusagen nochmal ein anderer Punkt auch bezüglich des Vermeidungsverhaltens. Klassischerweise kann man auch beobachten, dass Menschen zum Beispiel auch dadurch Sport vielleicht auch vermeiden, weil sie Angst haben, dass das Herz eben doch nicht ganz in Ordnung ist. Und tatsächlich ist das ja ein Punkt, der es eigentlich klassischerweise verschlimmert. Denn das Sport ist etwas, was fürs Herz ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man das vermeidet, man einfach eben sozusagen eigentlich eher wieder auch ein riskantes Verhalten sozusagen zeigt.
Also ruhig das Herz auch mal belasten.
Richtig,
ne? Also
richtig.
Es ein Sprint ist oder was auch immer.
Ja.
Jetzt haben wir es, glaube ich, auch ein bisschen gemischt an der Stelle, also die Panikattacken und die Herzangst. Ich glaube, es gibt natürlich auch Patienten, die beides haben, aber es gibt durchaus viele Patienten, die Angsterkrankungen mit Panikattacken haben, aber letztendlich außerhalb der Panikattacke überhaupt nicht davon ausgehen, dass sie irgendwelche Herzerkrankungen oder so haben. Das ist der Unterschied, den ich am Anfang meinte. Also Patienten, die eine Angsterkrankung haben, die wissen eigentlich irgendwo schon, dass es um Ängste geht. Wohingegen das ja vielleicht das Besondere ist an der Herzangst oder Herzneurose, dass eben wirklich die Angst vor dieser körperlichen Erkrankung so im Vordergrund steht.
Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen und auch ein bisschen überleiten zu einem anderen Thema, was ich eingangs auch erwähnt habe, und zwar die Angst vor dem plötzlichen Herztod. Der plötzliche Herztod ist ja in Deutschland eine häufige, ja, ob es jetzt eine Todesursache ist, da können wir gleich mal drüber sprechen, aber es ist ja oft es wird ärztlich benannt oder wird in den Totenschein geschrieben, plötzlicher Herzstillstand. Also ich habe gelesen, dass jährlich etwa 65.000 Menschen daran sterben oder man sagt, sie sind daran gestorben. Würde ich mich jetzt fragen, okay, dann ist die Angst davor jetzt vielleicht gar nicht so unberechtigt. Wie ordnet ihr das ein?
Ich kenne deine Zahlen jetzt nicht sozusagen, aber ich kenne im Prinzip die Zahlen, die von 2023 zum Beispiel auch wirklich veröffentlicht sind. Das, was an Todesfällen sozusagen, die auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Gesamten zurückzuführen sind. Und die liegt deutlich höher auch noch tatsächlich sozusagen. Also ungefähr bei 350.000. Also man sagt im Prinzip, oder man hat 2023, glaube ich, insgesamt 1 Million Todesfälle sozusagen in Deutschland gesehen. Und so ungefähr ein Drittel davon ist auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Der plötzliche Herztod sozusagen, das muss man dann klassischerweise noch ein bisschen differenzieren auch. Da ist es schwierig, das eben sozusagen auf einen bestimmten Anteil zurückzuführen. Also ein sehr, sehr großer Anteil ist vor allem eben das sogenannte akute Koronarsyndrom, also wirklich der klassische Herzinfarkt, der sozusagen dann Auslöser ist. Und die chronische koronare Herzerkrankung, die dann in dem Moment gegebenenfalls auch akut wird, das nimmt einen sehr, sehr großen Stellenwert ein. Und die klassischen Herztode oder plötzlichen Herztode, so wie man es zum Beispiel vielleicht sozusagen auch aus dem Fernsehen von Fußballspielern, die plötzlich umkippen und reanimationspflichtig werden. Das ist eben eher der seltenere Anteil. Und da ist aber eben eine Komponente, also das ist sozusagen klassischerweise das, was ganz vielen Menschen also dann eben auch Angst macht, insbesondere.
Also im Gedächtnis bleibt.
Und eben, ja, genau, so richtig eingebrannt ist tatsächlich. Also
aber du sagst schon, da gibt es schon oft auch Vorzeichen oder Vorerkrankungen, die dann dazu führen. Deine Zahl ist ja deutlich eine andere als meine.
Richtig, das ist eine deutlich höhere Zahl, aber ist eben einfach insbesondere auf den gesamten Formenkreis sozusagen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Und eben ein großer Anteil ist eben da das akute Koronarsyndrom oder die koronare Herzkrankheit als Auslöser. Und die ist klassischerweise schon auch, also da hat man als Mensch klassischerweise auch Möglichkeiten drauf einzugehen. einzuwirken.
Ja, da würde ich nämlich auch mal fragen, wen trifft es denn hier besonders? Und auch wenn jetzt vielleicht der eine Hörer, die Hörerin sagt, ja, das habe ich jetzt schon alles gehört, jetzt kommt Sport, Ernährung und so weiter. Aber ich würde es trotzdem gerne noch mal fragen, wen trifft es hier besonders? Welche Risiken kann ich mir selber antun sozusagen, um an so einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken? Ja.
Es ist wirklich ein wiederkehrender Aspekt sozusagen. Im Prinzip sind die Risiken grundsätzlich bekannt. Es ist vor allem das Übergewicht, das Rauchen, das mit dem Übergewicht häufig einhergehende Fettstoffwechselstörungen, als auch der Diabetes, also die Zuckerkrankheit. Natürlich sozusagen auch ein familiärer Aspekt, den man sozusagen vorab hat. Das sind sozusagen eigentlich so die klassischen Risikofaktoren, die normalerweise eben auch, gerade wenn ein Patient oder eine Patientin in die Notaufnahme kommt, eben auch abgefragt werden, um das besser einschätzen zu können.
Sport hast du nicht gesagt.
Genau, das ist natürlich sozusagen ein riesiger, also sozusagen das geht klassischerweise häufig eben auch mit dem Übergewicht einher. Also Sport, Ernährung sind die Bausteine, die das Übergewicht klassischerweise veränderbar machen.
Es ist, wie es ist.
Genau.
Ja, wobei ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Diskrepanz. Also wenn wir jetzt so bei den Risikofaktoren sind, und das ist natürlich sehr sinnvoll, die zu so weit wie möglich zu minimieren. Das betrifft aber ja vielleicht auch eher oder ist ja häufiger ein Thema bei Menschen, die zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten oder bei denen eine koronare Herzerkrankung festgestellt worden ist, was ja auch große psychische Auswirkungen hat. Also einerseits ist es so, dass wir schon wissen, dass oft nach einem Herzinfarkt auch eine depressive Episode folgen kann. Das andere ist, es werden natürlich so Lebensthemen berührt. Also das Leben ist nicht unendlich und man ist vielleicht gar nicht mehr so stark und leistungsfähig. Aber oft, oder was heißt oft, aber es ist ja dann eher ein Thema mit Patienten, dass die Ängste, die damit verbunden sind, eher verdrängt werden, dass es auch vielleicht gar nicht so gut gelingt, zum Beispiel die Risikofaktoren gut zu kontrollieren, weil damit will man irgendwie nichts zu tun haben. Das soll irgendwie raus aus dem Leben. Wohingegen ja bei den Patienten mit der Herzangst oder Herzneurose oft die Konstellation ist, dass wir doch eigentlich wissen, dass jetzt erstmal unmittelbar am Herzen nichts ist und die Angst darum kreist. Da will ich jetzt nicht sagen, es ist ja trotzdem in jedem Fall sinnvoll, Risikofaktoren zu minimieren, wenn man lange gesund leben möchte. Aber ich glaube, an der Stelle ist vielleicht zwischen diesen beiden Patientengruppen ein Unterschied.
Ich möchte im Zusammenhang mit dem eingangs erwähnten Herzschmerz auch nochmal auf ein, finde ich, ganz spannendes Syndrom eingehen, was ich vorher auch nicht so kannte, das sogenannte Broken Heart Syndrom. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das Broken Heart Syndrom? Welche Symptome sind typisch für dieses Syndrom?
Ich gehe stark davon aus, du gehst mit dem Broken Heart Syndrom auf die Takotsubo-Kardiomyopathie ein.
Ja, das konnte ich nicht aussprechen, deswegen habe ich versucht, es zu vermeiden.
Genau. Sozusagen ist ein ganz spannender Anteil tatsächlich sozusagen von den Herzerkrankungen oder eben den akuten Herzinsuffizienzen, den Herzereignissen. Dass er eben leider auch immer noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Denn sozusagen, du hast einen großen Anteil genannt, dass es eben psychische Triggerfaktoren hat. Ja. Aber man muss de facto sagen, dass es haben kann. Also wir sehen bei dem Anteil der Patientinnen, die damit kommen, eben nicht alle einen psychischen Trigger haben. Manche auch physische Trigger, aber manche auch gar nichts, was sich sozusagen so richtig als Auslöser erkennbar macht tatsächlich.
Also ich habe gelesen, dass man das Broken Heart Syndrom auch wirklich am Herzen mit EKG und bestimmten diagnostischen Methoden, dass da auch wirklich dann was ist. Also kannst du noch mal kurz
genau, das
erklären?
Hast du ganz richtig erkannt. Das ist sozusagen im Prinzip sowohl EKG-technisch häufig als auch sozusagen von den Blutwerten einem Herzinfarkt äquivalent. Also es ist wirklich genau, es stellt sich genauso dar. Ja. Es ist dann klassischerweise so, dass bei diesen PatientInnen eben eine Koronarangiografie, also sozusagen gemacht wird, und da eben klassischerweise keine Engstellen oder Plaques, sozusagen Veränderungen in den Herzkranzgefäßen festgestellt werden. Und auch das, was eben auch so deutlich ist, nicht nur das EKG zeigt die Veränderung, nicht nur die Laborkonstellation zeigt die Veränderung, die zu einem Herzinfarkt passen, sondern eben klassischerweise auch die Echokardiographie, in der man eben das Herz wirklich gut beobachten kann. Da sieht es eben aus, dass Wandabschnitte eben nicht arbeiten in diesem Moment, also wie bei einem Herzinfarkt eben auch.
Aber würdet ihr sagen, es liegt eine psychologische Ursache zugrunde? Du hast ja gerade gesagt, das ist noch nicht hundertprozentig erforscht, aber trotzdem, also broken heart, das steht jetzt für mich, gebrochenes Herz, übrigens auch eine interessante Wortkombination. Würde ich jetzt erstmal denken, da ist viel, hat was mit Trauer zu tun. Zum Beispiel ein gebrochenes Herzen, davon sprechen wir ja wirklich, wenn wir sehr traurig sind, wenn uns was Schlimmes widerfahren ist, ein Verlust oder was auch immer, ja.
Ja, also ich glaube, wie Claudia ja schon gesagt hat, so ganz genau ist es ja nicht bekannt, muss man einfach sagen. Ich glaube, aus dem, was du gerade sagst, ist ja ein bisschen auch, leitet sich eine gewisse Faszination ab. Das ist ja irgendwie eine sehr, glaube ich, für viele Menschen berührende Vorstellung, dass psychischer Stress eben unmittelbar zu so schweren körperlichen, dann aber irgendwie auch nachweisbaren Beschwerden führen kann. Vielleicht entspricht es ja auf eine Art dann doch auch eine Idee, die manche Menschen doch haben, dass eben Körperliches und Psychisches so eng miteinander verwoben ist. Und irgendwie ist es dann faszinierend, dass es so ein Krankheitsbild gibt, wo sich das dann möglicherweise so zeigt. Ich glaube, die Korrelation, also es ist ja gar nicht so leicht an der Stelle zu sagen, was ist jetzt körperlich und was ist psychisch, denn wenn wir sehr starken psychischen Stress auch erleben, reagieren wir ja einfach sehr körperlich darauf. Also sei es vom vegetativen Nervensystem oder eben auch über die Hormonachse. Also das hat ja unmittelbare körperliche Folgen, die ja beispielsweise auch messbar sind. Insofern finde ich es gar nicht so eindeutig an der Stelle zu sagen, das ist eine psychische und das ist eine körperliche Ursache, weil es zeigt sich dann halt eben, wie verbunden das dann an solchen Stellen miteinander ist, gerade wenn es um Stress, um Angst geht.
Genau, denn in vielen, also sozusagen in vielen Fällen auch bei dieser Takotsubo-Kardiomyopathie ist es so, dass es eben auch nachgewiesen zum Beispiel einfach Traumata, wirklich sozusagen Unfälle auch als Ursache gewesen sein können oder auch Operationen auch mal als Ursache gewesen sein können. Und natürlich liegt nahe, dass dieser körperliche Stress eben auch psychischen Stress macht und das natürlich sozusagen auch auslöst. Aber man hat eben nicht in allen Fällen der Takotsubo-Kardiomyopathie wirklich immer entweder einen psychischen oder physischen Stress wirklich ausmachen können, sondern es gibt eben auch einen Anteil und der ist, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, auch bei ungefähr 20%, bei denen man eben keinen auslösenden Faktor hat. Und 20% ist ja gar nicht so wenig tatsächlich.
Nee, finde ich auch. Dafür hat man der Krankheit dann aber einen sehr dramatischen Namen gegeben, finde ich, so broken heart, ja. Wenn Patientinnen mit Herzsymptomen zu euch in die psychosomatische Klinik kommen, wie beginnt der diagnostische Weg oder wie beginnt der Aufenthalt bei euch für diese Person?
Also grundsätzlich haben wir ja bei uns in der Klinik immer so eine Aufteilung, dass es eine medizinische und eine therapeutische Aufnahme gibt. Und im Rahmen der medizinischen Aufnahme werden einfach erstmal konkret die Beschwerden, auch die Vorbefunde erfasst, ein bisschen wie wir es vorhin schon hatten. Also dass wir gucken, was gibt es denn eigentlich an Diagnostik? Und da kommen wir ja manchmal durchaus darauf, dass man sagt, okay, irgendwas ist vielleicht tatsächlich noch offen oder sollte abgeklärt werden. Manchmal auch nicht. Manchmal können wir sagen, wir brauchen keine weiteren Untersuchungen. Das wissen wir doch alles eindeutig. Und in der therapeutischen Aufnahme geht es dann erstmal darum, die Patienten kennenzulernen in ihren Beschwerden auch oder mit dem, was sie unmittelbar zu uns führt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es geht irgendwie um Herzangst, eine Herzneurose, dann wird es ja auch das sein, was die Patienten erstmal in den Kontakt bringen, was sie belastet. Und dann würde es vielleicht schon aber auch darum gehen, diesen Menschen, sage ich mal, drumherum kennenzulernen und sich ein Bild zu machen. Also in welcher Lebenssituation ist denn eigentlich jemand? Was gibt es denn ansonsten für Belastendes? Die Frage wäre ja immer, kommt man in einem Prozess dahin, sage ich mal, von dieser vielleicht sehr ausgeprägten Innenschau wieder, also das ist das Herz und die Beschwerden und die habe ich im Blick, auch dahin zu sehen, was ist denn sonst eigentlich so im Leben? Also welche Schwierigkeiten gibt es denn vielleicht sonst so, die nicht unmittelbar bewusst oder benannt sind, aber denen man sich ja dann doch nähern kann. Und das wäre, glaube ich, so in der Therapie der Weg. Und auf dem Weg dahin muss man halt eben gucken, wie kann man jemanden unterstützen. Gerade wenn wir davon ausgehen, Stressniveau ist sehr hoch, ist es ja sinnvoll, auch erstmal irgendwas an die Hand zu geben. Wie kommt man erstmal wieder in eine Entspannung? Wie merkt man dann möglicherweise auch, dass wenn ich mich entspanne, die körperliche Symptomatik nachlässt oder zumindest besser aushaltbar ist? Auch das ist etwas, das muss man, glaube ich, je nachdem, wie stark die Beschwerden und auch wie chronifiziert sie vielleicht sind, ja mit Patienten, glaube ich, frühzeitig ins Gespräch bringen. Es geht ja manchmal auch darum, wie kriege ich eine andere Haltung zu dem und kann besser damit umgehen, was ich habe. Nicht unbedingt, wie kommen wir dahin, dass das alles verschwindet. Also der Wunsch ist nachvollziehbar, aber es ist natürlich manchmal einfach, dass es nicht gelingt. Und dann finde ich das wichtig, auch so zu erarbeiten, okay, aber wenn ich anders damit umgehen kann, mich das nicht mehr so belastet, ich andere Sichtweisen auf Dinge habe, dann komme ich besser zurecht. Und das ist ja keine Kleinigkeit, wenn man sagt, ich komme mit irgendwas besser zurecht. Also das muss ja kein Scheitern einer Therapie sein, sondern eher so aus diesem ganz oder gar nicht irgendwie rauszukommen.
Naja, es geht ja auch oft darum, Strategien zu entwickeln in diesen Situationen, in der Situation der Beschwerden, zu sagen, okay, ich hole jetzt so meinen geistigen Notfallkoffer mal vor und weiß jetzt, wie ich vielleicht damit umgehen kann. Ja. Und habt ihr so ganz konkrete therapeutische Angebote, die vor allen Dingen bei Herzangst zum Beispiel oder allen Symptomen, die mit dem Herzen zu tun haben, angewendet werden? Also du hattest ja schon gesagt, Entspannung, Psychotherapie, also ich...
Ja, also wir haben ja in der Klinik ein tiefenpsychologisches Konzept. Das heißt, wir gehen jetzt nicht unbedingt so sehr davon aus oder unsere Herangehensweise ist nicht so sehr in der unmittelbaren Situation ausschließlich daran zu arbeiten, was kann ich jetzt tun, welche Bewältigungsstrategie habe ich und wie kann ich damit umgehen. Das ist auch wichtig, um überhaupt erstmal in so eine Lage zu kommen, über Dinge auch wieder anders nachdenken zu können. Aber ich würde schon sagen, dass darauf unser Fokus liegt. Also die sozusagen das körperliche Erleben und das psychische Erleben wieder irgendwie in Verbindung zu bringen. Ich würde sagen, wir würden schon davon ausgehen, dass in vielen Fällen es eine, sage ich mal, Rückbesinnung aufs körperliche Erleben gibt und psychische Prozesse dadurch vielleicht gar nicht mehr so bewusst oder zugänglich sind. Und ich finde, man kann sich das auch immer ganz anschaulich vorstellen oder auch Patientinnen und Patienten, glaube ich, können da immer einen guten Zugang finden, wenn man sich nochmal vorstellt, wie das bei kleinen Kindern ist. Das sind ja Entwicklungsschritte, die kennen wir vielleicht aus Familienkontexten und können uns vorstellen, also auch bei uns ist das so gewesen. Erstmal ist das ja eins, also bei kleinen Kindern. Es gibt kein psychisches und kein körperliches Befinden, sondern es ist eins, also wenn man so an Säuglinge denkt. Und es ist eigentlich eher eine, sage ich mal, sind Entwicklungsschritte notwendig, um das zu differenzieren und dass das sozusagen auf zwei verschiedene Bahnen kommt. Ja, also ein Säugling, der irgendwie Hunger hat, dem es nicht gut geht. Also es ist ein sehr körperliches, aber auch psychisches. Ja. Also ja. Da ist es ganz verbunden. Mhm. Und in unserer psychischen Entwicklung trennt sich das dann eher, also was ja auch notwendig und sinnvoll ist. Und ich glaube, man kann sich aber gut vorstellen, dass das bei großen Belastungen im Leben, bei großem Stress auch eher wieder zurückgeht. Also dass wir wieder stärker körperlich Dinge erleben, die wir psychisch gar nicht so fassen können oder halten können. Das ist, glaube ich, so ein Grundkonzept, was man Patienten auch ganz gut vermitteln kann und wo dann vielleicht auch wieder ein anderes Nachdenken möglich ist und wo dann andererseits auch die körperbetonte Arbeit sinnvoll ist. Also das ist ja auch der Grund, warum wir viele nonverbale Therapien in der Klinik haben, also die Körperselbsterfahrung, Musiktherapie, Kunsttherapie. Da geht es immer ja auch wieder darum, etwas nicht vom Kognitiven, vom Verstand her erstmal anzugehen über die Sprache, sondern nochmal einen anderen Zugang zu finden. Und das würde ich sagen, ist für mich auch der Sinn davon, um da wieder in eine Verbindung zu kommen und wenn es gelingt, dann körperliche und psychische Prozesse wieder zusammenzuführen.
Inwiefern spielt denn auch eine medikamentöse Behandlung bei euch eine Rolle? Langfristig oder kurzfristig auch? Wie sinnvoll ist das?
Also, wenn wir jetzt so anschauen, uns Angsterkrankungen, eben auch die Herzangst, Herzneurose, muss man sagen, es gibt wahrscheinlich schon oft eine Überlappung mit depressiven Erkrankungen. Und da kann man sich schon fragen, ist es sinnvoll, zusätzlich zur Psychotherapie auch eine medikamentöse Behandlung einzuleiten? Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Also das muss man im Einzelfall entscheiden. Es gibt da jetzt jedenfalls nicht so einen Automatismus, außer jetzt wirklich bei sehr schweren Krankheitsbildern. Da würde man in jedem Fall empfehlen, beides zu machen. Bei den Angsterkrankungen an sich ist es ja, gelingt es deutlich weniger gut. Natürlich wirken Medikamente sehr kurzfristig. Also wenn man angstlösende Medikamente gibt, das wirkt dann ganz wunderbar und hat aber dann eben die große Schwierigkeit, dass viele dieser Substanzen auch zu einer Abhängigkeit führen, was auf der körperlichen Ebene schlecht ist. Und auf der psychischen Ebene ist es auch schlecht, selbst wenn man jetzt Substanzen wirksame hätte, die keine körperliche Abhängigkeit machen. Der Lernprozess ist ja dann irgendwie, ich bin angewiesen auf etwas, auf eine Tablette. Das ersetzt dann vielleicht ein bisschen die Rettungsstelle oder den Familienangehörigen, der einen beruhigt. Aber das Ziel wäre ja eigentlich doch, dass man wieder dahin kommt, dass man auch selber dazu in der Lage ist. Deshalb wären wir sehr zurückhaltend, was jetzt Medikation angeht. Aber es ist immer im Einzelfall zu prüfen und es gibt sicherlich Konstellationen, wo das auch sinnvoll sein kann. Aber es ist nie ein Entweder-Oder. Also es ist nicht Medikation ist die Antwort und dann haben wir es. Es ist allenfalls eine Unterstützung, eine Begleitung in diesem Prozess.
Es geht schon Richtung Ende dieser Folge. Ich bin fast am Ende meiner Fragen. Aber möchte gerne mit euch nochmal drüber sprechen oder euch fragen, welche Entwicklung ihr euch wünscht im Umgang mit psychosomatisch bedingten Herzbeschwerden, wenn wir jetzt auf das Gesundheitssystem schauen, auf Hausärztinnen. Vorhin haben wir kurz darüber gesprochen, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn man mehrfach in der Notaufnahme war, vielleicht auch mal mit dem Hausarzt darüber zu sprechen, weil ein Arzt, eine Ärztin in der Notaufnahme, die er noch nie vorher gesehen hat, kann natürlich, ich sage so, ja, der ist jetzt schon zum fünften Mal da, das ist wahrscheinlich eine Panikattacke, also hatten wir es kurz, das Thema. Aber habt ihr das Gefühl, das geht generell so ein bisschen unter oder wird oft nicht ernst genommen?
Also ernst genommen wird es, denke ich, schon relativ gut. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie dann die Weiterleitung eben ist. Also im Prinzip das, was wir vorhin eigentlich schon gesagt hatten, dass natürlich sozusagen es auch wünschenswert ist, dass man in der Notaufnahme vielleicht auch den Tipp mal mitgibt, sich da auch in der Folge damit auseinanderzusetzen, damit das eben nicht nur mit dem so, hier ist es jetzt erledigt und das war es jetzt, sondern sozusagen, dass man wie so eine kleine Weiterführung einmal hat, auch um dem Patienten, der Patientin etwas an die Hand zu geben. Man muss natürlich aber grundsätzlich auch sagen, dass sozusagen da auch ein Stück weit der Patient, die Patientin in der Pflicht ist, auch sozusagen ein Stück weit selbstwirksam zu werden und die Angebote, die es gibt, auch wahrzunehmen, klassischerweise.
Ja, ich habe gerade so nachgedacht. Ich finde eigentlich schon, dass es über die letzten Jahre ein zunehmendes Bewusstsein auch oder Sensibilität für psychische Erkrankungen, psychische Belastungen gibt. Das ist natürlich wahrscheinlich immer noch, ausbaufähig. Wahrscheinlich für Betroffene wäre es hilfreich, einerseits Angebote zu bekommen. Da geht es ja dann real schon auch um Versorgungskapazitäten. Also das weiß ja auch vielleicht jeder, der schon mal versucht hat, irgendwo unterzukommen. Es ist nicht so leicht. Man muss sich irgendwie bemühen und das fällt einem vielleicht schwer, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Also das wäre natürlich sinnvoll, dass es mehr Versorgungskapazität gäbe. Und ja, vielleicht für Betroffene ein bisschen der Raum aufgemacht wird, auch sonst in der körperlich bezogenen Medizin aber ich glaube, das passiert schon auch. Also nicht so, das so darzustellen, okay, jetzt haben wir alles durch, also dann muss es wohl die Psyche sein. Und jetzt können sie hier auch mal gehen.
Es klingt so lapidar manchmal, ne? Dabei ist es das ja überhaupt nicht.
Ja, und für viele Patienten ist es natürlich schon irgendwie eine Kränkung, gerade für Männer tun sich da schon auch ja manchmal einfach noch schwerer, wenn man irgendwie so einem 50-jährigen Mann sagt, sie haben nichts und das ist alles psychisch. Also ich glaube, da kann man einen besseren Zugang finden, um die Bereitschaft zu erhöhen, in irgendwie Behandlung zu kommen. Aber ich glaube, es gibt sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die das auch tun. Also ich bin da eigentlich bei allen Schwierigkeiten, die es wahrscheinlich so gibt, aber eher optimistisch, weil ich finde, es gibt schon da eine Entwicklung in den letzten Jahren auf jeden Fall hin.
Habt ihr noch eine persönliche Botschaft für Menschen, die unter Herzangst leiden oder anderen bislang unerklärlichen Herzsymptomen? Was könntet ihr noch den HörerInnen mit auf den Weg geben?
Also wichtig ist, denke ich, sozusagen, dass man es hoffentlich schafft, wenn diese Symptome aufgetreten sind, wiederkehrend, dass man eben einen Zugangsweg für sich findet, sei es der Hausarzt, die Hausärztin als erste Anlaufstelle, sei es natürlich auch im Umfeld, sozusagen im persönlichen Umfeld, dass man ein Gegenüber findet, mit dem man diese Dinge besprechen und auch angehen kann tatsächlich.
Ja, und ich glaube, das knüpft vielleicht so ein bisschen an das, was ich gerade gesagt hatte von Patientenseite. Ich glaube, ich würde Betroffenen wünschen, wenn es zu einer psychotherapeutischen, psychosomatischen Behandlung, wie auch immer, kommt, das irgendwie auch als Chance zu verstehen, nochmal einen anderen Blick auf sich zu bekommen, auf die Lebenssituation zu bekommen, der Frage nachzugehen, was steckt da vielleicht mit drin oder wie könnte ich mein Leben auch nochmal anders verstehen und was ist vielleicht auch ungeklärt. Also das als so eine Möglichkeit zu begreifen, vielleicht auch als Hinweis zu begreifen, sich nochmal auf eine andere Art mit sich auseinanderzusetzen. Und dann kann eben am Ende möglicherweise auch das Ergebnis sein, die Symptome sind zwar nicht weg, aber sie sind irgendwie anders, sie sind weniger, sie sind aushaltbarer. Und ich habe vielleicht auch für mich verstanden, was muss ich eigentlich in meinem Leben ändern oder was, was kommt zu kurz oder was, wo, ja, bin ich irgendwie auch, wo ist Veränderung angesagt? Das so als Chance zu begreifen, das würde ich auch bei allen Schwierigkeiten allen Betroffenen wünschen.
Sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr diese Folge mit mir gemacht habt, auf alle diese Themen eingegangen seid. Und ja, vielen Dank euch.
Wir haben zu danken, herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften.
Gerne. Und an euch, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der mit anhaltenden Beschwerden kämpft, vielleicht war ja heute ein wichtiger Impuls für euch dabei. Leitet diese Folge auch gern weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt oder uns gern noch ein Feedback dalasst. Alle Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Julia Ilan, Miki Sitsch, Luca Kaduk und Fabio Lautenschläger. Produzentinnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.